und euch ein Stück mitzunehmen in die Gedanken, die mich ja seit einiger Zeit beschäftigen. Bin aber auch im Augenblick sehr nervös. Das ist man, glaube ich, immer, wenn man hier vorne steht. Und ich glaube, das ist sogar ein Stück gesund. Ich möchte zu Anfang mit uns beten. Herr Jesus Christus, wir möchten dir Dank sagen, dass wir uns hier treffen dürfen. Ich danke dir von Herzen für die Lieder, die wir singen konnten, dass wir nur durch dich überhaupt leben, dass wir nur durch dich überhaupt sind und dass wir durch dich auch wirklich Hoffnung und Ziel und alles das haben. Ich danke dir von Herzen dafür. Ich bitte dich jetzt für die nächste Zeit, dass du doch schenkst, dass du genannt wirst, dass du im Mittelpunkt stehst, dass du die Herzen erfüllst und dass wir verändert nach Hause gehen. Amen. Ja, das erste Bild kann man da oben schon sehen, vielleicht nicht ganz erkennen. Es zeigt einen Motor. So ein normaler, großer Motor, wie man die in Sportwagen einbaut. So eine 100 Kilogramm genial ausgedachte Symbiose aus Metall und Physik sozusagen. Jedes Teil exakt berechnet, gezeichnet, gestanzt, gebohrt, hergestellt. Auf den Tausendstel, vielleicht auch nur auf den Hundertstel Millimeter genau, alles picobello. Das Ziel, einen wirklich leistungsfähigen Antrieb für einen Sportwagen zu erstellen. Da muss halt alles stimmen. Da muss das Gewicht stimmen, die Kraft, die PS natürlich. So ein Auto will ja von der Stelle kommen. Das Drehmoment, der Verbrauch, ja sogar, man soll es kaum glauben, der Sound. So ein Sportwagen, der muss sich auch anhören wie ein Sportwagen, sonst macht er keinen Spaß. Auch das gehört zu solch einem Motor dazu. Er muss halt klingen, wie er klingen muss. Nach angespannten Muskeln sozusagen eines Autos, welches jede Straße als Herausforderung sieht. Das ist so ein Spruch aus der Werbung, den habe ich geklaut. Das ist so ein richtiges Meisterstück. Nach jahrelanger Ingenieurerfahrung wird jetzt ein Motor gebaut mit zahlreichen Tests, unzähligen Fehlversuchen wahrscheinlich auch. Aber eben dem unbändigen Drang dieser Techniker, dieser Wissenschaftler, Ingenieure, Handwerker, wem auch immer, am Ende das Bestmögliche zu erzeugen. Da kann man nur staunen. Und ihr staunt wahrscheinlich, warum ich das alles erzähle. Ich werde es euch gleich verraten. Das hier ist nämlich kein Vortrag an der Uni oder an der Volkshochschule oder sonst wo in der Berufsschule über Maschinenbau, sondern es geht natürlich um eine geistliche Wahrheit. Die möchte ich euch gerne anhand dieses Beispiels gleich vermitteln. Denn dieser Motor, der steht stellvertretend für dich. Und für mich. Wir sind sozusagen die Motoren, perfekt ausgedacht von jemandem, der das viel besser kann als irgendwelche Ingenieure. Versuchen wir in den nächsten etwa 30 Minuten also, daraus so ein paar biblische Wahrheiten abzuleiten. Ihr könnt den Gedanken ruhig weiterdenken, ihr habt bestimmt noch bessere Ideen als die, die ich jetzt hier vortragen werde. Es geht dabei darum, dass wir erkennen, wie Jesus in unserem Alltag das Beste aus uns herausholen will. An Leistung, an Drehmoment meinetwegen, an Sound, an alledem, was so ein Sportwagen oder beziehungsweise erstmal nur der Motor überhaupt bringen kann. Aus wie vielen Teilen wird wohl ein solcher Motor bestehen? Wie viele Stunden aktiver Arbeit werden wohl die Leute damit verbracht haben, dieses Teil zu bauen? Serienreif, antriebsstark, bis so ein 350 PS Bolide dann irgendwann mal fertig vom Band läuft und irgendwo verbaut werden kann. Mit einem Sound, und da gehöre ich auch zu, der von Leuten wirklich gemocht wird. Also wenn so ein Sportwagen mal richtig Gas gibt, ich finde das toll, andere finden das scheußlich, aber ich stehe dazu, mir gefällt das. Und diese Macher, die freuen sich dann, also die Ingenieure eben, die haben dann so einen Motor gebaut und die finden den toll und die haben Spaß dabei und sind stolz drauf, dass dieser Motor jetzt tatsächlich auch das tun kann, wozu er gedacht ist, nämlich einen Sportwagen zu bewegen und nicht wie hier in einer Vitrine zu stehen. Dieses Bild ist entstanden im Porsche Museum, da steht dieser Motor halb aufgeschlitzt, das kann man jetzt leider nicht sehen, für alle Welt sichtbar. damit jeder, der so ein bisschen technikbegeistert ist, mal sieht, wie so ein Ding gebaut wurde. Aber dafür ist er ja nicht gebaut worden. Er ist ja gebaut worden, damit er in einen Sportwagen kommt. Bedenke, du bist der Motor. Du bist exzellent ausgedacht. Verfügst über alle Fähigkeiten, Möglichkeiten, um nicht nur laute Geräusche zu machen, wie das mancher Motor auch kann, sondern eben auch als Fahrzeugantrieb sozusagen verbaut zu werden. Einen Sportwagen in Schwung zu bringen. Und der Sportwagen ist dein Leben mit Jesus. Da kannst du mal so richtig aufs Gaspedal drücken. Da gibt's keine Geschwindigkeitsbeschränkung. Linke Spur, Bleifuß, das ist im christlichen Leben erlaubt. Du bist der Motor, wenn es darum geht, einen Sportwagen so richtig in Schwung zu bringen, Personen vielleicht von A nach B zu transportieren oder schwere Lasten zu tragen, wie das auch in einer Gemeinde immer wieder nötig ist. Du bist der Motor, der eine ganz entscheidende Aufgabe hat, die niemand außer dir wahrnehmen kann. Du bist nämlich so ein Spezialmotor, eine Sonderanfertigung sozusagen, die es nur ein einziges Mal überhaupt gibt. Weil der Konstrukteur, unser Herr, sich da was bei gedacht hat, als er dich geschaffen hat. Wir haben es ja gerade gesungen, dass wir nur durch Jesus etwas sind, dass wir ohne ihn noch nicht einmal geboren wären. Nur du kannst eben, jetzt letztmalig ein bisschen technisch, aus einem Gemisch aus Öl und Benzin und Luft richtig PS machen. Und das können wir auch in unserem christlichen, geistlichen Leben, dass wir wirklich mit Jesus etwas schaffen. Und zwar nur mit Jesus. Weißt du, dass du der Motor bist, der von Gott, von Jesus konstruiert wurde, um aus deinem Leben, deinem ganz persönlichen Leben, nur das Beste rauszuholen? Für eine geniale Aufgabe, für einen aktiven Dienst, für Kleinigkeiten vielleicht, die dir unscheinbar erscheinen. Ach so, ich habe was vergessen. Nee, den Motor nicht, den habe ich ja dabei. Aber ich kann jetzt, wenn alles gut klappt, weiterschalten, genau. Um diesen Vers soll es heute gehen, ein Vers aus Philemon, ein ganz kurzer Brief aus dem Neuen Testament. Ein einziger Vers daraus, da heißt es, ja, Bruder, das sagt der Paulus zum Philemon, ja, Bruder, lass mich von dir Nutzen haben im Herrn, erquicke mein Herz in Jesus oder im Herrn. Und immer wenn ich den Vers habe ich schon so häufig gelesen, ich habe ihn mir auch mal unterstrichen, wie viele andere sicherlich von euch auch, dass ihr in eure Bibeln so Unterstreichungen, Zeichen, irgendwelche Kugelschreiber oder Bleistift-Markierungen noch da reinmacht, das habe ich auch getan. Und der Vers, der ist einer, der, wenn ich den lese, dann fühle ich mich immer sofort voll angesprochen. Weil irgendwie sagt das nicht, in meinen Ohren jedenfalls, vielleicht seht ihr das anders, aber in meinen Ohren sagt dieser Satz gar nicht so sehr der Paulus dem Philemon, sondern dieser Satz sagt Jesus zu mir. Ich möchte gerne Nutzen an dir haben. Stell dir vor, Jesus sagt dir, er möchte Nutzen an dir haben. Du bist eben wertvoll. Du bist konstruiert wie so ein Motor eben. Auf dieses Bild komme ich immer wieder mal zurück. Du bist konstruiert, um richtig was zu bewegen, und eben nicht, um in der Vitrine zu stehen und zu verstauben oder einfach nur da zu sein und nie angeschmissen zu werden. Das ist ja auch blöd, ne? Stellt euch vor, du bist ein Ingenieur, du konstruierst einen Motor und keiner nimmt den. Der steht einfach nur rum. Der wird nie gebraucht. Da denkst du dir auch, wofür habe ich mir denn jetzt die Mühe gemacht? Und Jesus hat dich geschaffen und hat dir ein geistliches Leben geschenkt. Du vertraust auf ihn und du möchtest mit ihm etwas bewegen. Und hier bekommst du quasi die Unterschrift dafür. Ja, Bruder, ich möchte gerne Nutzen an dir haben, sagt der Herr. Ich habe noch eine andere Übersetzung dabei, die ist ein klein bisschen ausführlicher. Ja, lieber Bruder, heißt es hier aus der neuen Genfer Übertragung. Lass mich ein Nutznießer deiner Liebe sein. Wir sind doch durch den Herrn miteinander verbunden. Erfülle mir einen Herzenswunsch und tu es Christus zuliebe. Der Paulus hat dabei davon gesprochen, dass der Philemon einen jungen Mann aufnimmt mit Namen Onesimus. Der sollte sich um ihn kümmern. Da gibt's eine kleine Story drumherum, aber die lassen wir jetzt gerade mal weg, weil hier geht es darum, dass Jesus von dir Nutzen haben möchte. Setz einfach einen anderen Namen ein als Philemon. Nimm deinen. Und formulier den Satz anders. Mach aus dem Bruder eine Schwester und setze deinen Namen ein. Ja, liebe Claudia, ich nehme jetzt meine Frau, damit sich keiner geprellt fühlt. Lass mich ein Nutznießer deiner Liebe sein. Wir sind doch durch den Herrn miteinander verbunden. Erfülle mir einen Herzenswunsch, tu es Christus zuliebe. Das kann, wenn wir wollen und wenn wir es zulassen, unsere Überschrift unseres Lebens sein. Dass Jesus echt Nutzen an uns hat. Was macht dieser Aufruf mit dir? Was löst dieser Satz, diese Forderung beinahe, was löst die in dir aus? Unbehagen vielleicht? Dass du dich vielleicht selbst für die allergrößte Niete hältst und denkst, hey, von mir kann der keinen Nutzen haben. Ich bringe ja nichts. Ich kann gar nichts. Ich bringe nichts zustande. Ich reiß immer alles das, was ich mit den Händen geschaffen habe, quasi wieder um und bin völlig ungeschickt und ich bin einfach nur da und ich fühle mich selbst nicht wert. Dann lass dir sagen, Jesus sieht das anders. Er möchte Nutzen an dir haben und macht da keinen Unterschied. Da steht ja nicht, ich möchte von den meisten Nutzen haben und von den ganzen anderen Vollpfosten, die stellen wir zur Seite, von denen möchte ich nichts wissen. Nein, bei Jesus gibt's das nicht. Jesus möchte Nutzen an dir haben. Eine kleine Anekdote, will ich es fast sagen, aus dem Buch der Richter. Stelle lese ich nur vor, die steht im Richter 6, glaube ich. Ich habe hier das Kapitel jetzt gar nicht aufgeschrieben. Da geht's um den Gideon. Da heißt es, und Gideon schlug gerade den Weizen aus in der Kelter, um ihn vor Midian in Sicherheit zu bringen. Also der schlug den Weizen in der Kelter, also irgendwo versteckt im Keller von mir aus oder irgendwo, wo er nicht gesehen wurde. Er hat sich da eingekerkert beinahe, um den Weizen auszuschlagen, um ihn eben vor dem Volk Midian in Sicherheit zu bringen. Und da erschien ihm der Engel des Herrn und sprach zu ihm, und jetzt kommt's. Der Herr ist mit dir, du tapferer Held, sagt er dem Gideon. Der Gideon aber antwortete ihm, bitte mein Herr, wenn der Herr mit uns ist, warum hat uns denn das alles hier getroffen und wo sind alle seine Wunder, von denen uns unsere Väter erzählt haben? Wenn sie sagen, hat der Herr uns nicht aus Ägypten heraufkommen lassen? Da wandte sich der Herr zu ihm und sprach zum Gideon wieder, geh hin in dieser deiner Kraft und rette Israel aus der Hand Midians. Der Herr ist mit dir, du tapferer Held, oder im Neuen Testament quasi die Analogie, ich möchte Nutzen an dir haben. Ist doch wurscht, wenn du im Keller den Weizen ausdrischst. Du bist ein tapferer Mann, ich kann mit dir was machen. In deiner Kraft kannst du jetzt losgehen und Israel retten. Dass wir uns das mal auf der Zunge zergehen lassen. Schlüpf einfach mal so einen Augenblick in die Rolle Gideons oder in die Rolle Philemons, dem jungen Mann, dem der Paulus diesen Vers zuruft. Und dann sagt dir jemand, du, hör mal, ich möchte Nutzen an dir haben, du bist mir wertvoll. Da denkst du ja, wie, der kann doch mich nicht meinen, steht da jemand hinter mir? Nein, du bist gemeint. Wie oft zweifeln wir aber an der Nähe Gottes? Wir zweifeln an unseren Fähigkeiten, an unserer Berufung, an all dem, was Jesus uns geschenkt hat. Weil wir auf unser Leben schauen, weil wir sehen, wie viel wir Murks machen, wie oft wir daneben langen, wie oft wir müde Christen sind, die nichts bewegen, die nicht so richtig aus der Puschen kommen, sag ich mal, die nicht aufs Gaspedal drücken. Der Motor ist noch nicht mal an. Wir wissen nur, dass es den gibt. Wir stauben den gelegentlich ab, aber wir nutzen ihn nicht. Du tapferer Held, sagt er. Jesus, und das ist eben was ganz Wichtiges, finde ich. Jesus, der sieht dich von seinen Möglichkeiten und nicht von deinen Fähigkeiten. Jesus sieht dich von seinen Möglichkeiten. Nochmal zurück zu dem Motorbild. In dir sind zahlreiche Fähigkeiten enthalten und Jesus möchte sie wirklich zur vollen Entfaltung bringen. So richtig. Oder sowas gibt's auch. Bist du vielleicht ein Motor, der schon seit langem im roten Bereich fährt? Wo du schon seit ganz langer Zeit ständig im Vollgasmodus bist? Der Drehzahlmesser ist auf Anschlag? Und du weißt gar nicht, wie du vom Gas gehen sollst? weil du einfach immer nur unter Hochtouren bist. Heiß gelaufen, bisschen Öl ist schon weg, Temperaturanzeige geht nach oben, Warnlampen, all das, was wir so aus unseren Autos so kennen. Was machen wir dann mit einem Auto, mit unserem Motor, wenn wir denn ein Auto haben? Was machen wir damit, wenn es denn der Motor nämlich, wenn er Gebrauchsspuren zeigt, wenn das Öl plötzlich futsch ist? Der Zahnriemen ist auch immer so ein ganz gefährliches Teil an solchen Motoren, wenn der nah an der Verschleißgrenze ist. Fahren wir dann einfach weiter, Vollgas, und kümmern uns nicht drum, kleben die Warnlampe ab? Wir gehen dann meist in die Werkstatt oder kennen einen kennt. Der macht's dann für 3,50 Euro, ein bisschen günstiger, aber der frickelt dann auch nur rum, sodass man dann doch irgendwann wieder in der Werkstatt ist, zu einem Profi eben. Wir müssen am Ende mit unserem Auto zu einem Profi gehen, damit wir länger Nutzen von diesem Auto haben. Ist doch logisch. Und hier schließt sich wieder der Kreis. Wenn Jesus Nutzen von dir haben will und du merkst, dass du im roten Bereich läufst oder du merkst, dass dein Motor zwar da, aber noch nie angemacht wurde, dann, oder du kannst den gar nicht anmachen, weil du irgendwie glaubst, der springt sowieso nicht an, dann geh zu Jesus, weil er möchte dir diese Antriebskraft wieder verleihen, diese gute Antriebskraft, damit du in deinem geistlichen Leben vorankommst. Solch eine Inspektion, wir hatten neulich mal so einen Fall, die kostet leider etwas Geld. Die kostet Zeit und die kostet Verzicht auf Bequemlichkeit. Denn immer dann, wenn dein Auto nicht morgens vor der Tür steht, mit dem du dann entspannt zum Beruf oder zur Arbeit, zu wo auch immer hinfährst, und du guckst in so eine leere Parkplatzlücke, dann weißt du schon, heute muss ich den Bus nehmen oder das Fahrrad oder zu Fuß oder jemand kommt mich abholen. Ich bin von jemandem anders abhängig, weil mein Auto ist ja jetzt in der Werkstatt. Das ist so ein bisschen Verzicht auf Bequemlichkeit. Deswegen schiebt man das ja so lange, wie es eben geht, raus und denkt sich, ach komm, die Warnlampe geht schon von alleine wieder aus. Die ging ja auch von alleine an. Soll ja nicht das Problem sein. Wir müssen vor Jesus ehrlich sein. Und zwar nur das. Nur vor Jesus ehrlich sein. Ehrlichkeit und die Kapitulation vor Jesus. Ein ganz ehrliches, hör mal, ich kann nicht mehr. Motor ist kaputt, springt nicht an. Oder den kriege ich gar nicht mehr aus. Der fährt einfach weiter, obwohl ich längst anhalten wollte. Ehrlichkeit vor Jesus. Wann, frage ich mich übrigens auch, wann waren wir beide bei Jesus das letzte Mal in der Inspektion? Hast dich mal von allem Verschleiß, von aller Verschmutzung befreien lassen, von allen Klappergeräuschen, von den Dingen, die wir so jetzt mit Autos in Verbindung bringen? Ich kenne das von mir aus meinem persönlichen Glaubensleben. Da gab es mal eine Zeit, da dachte ich ganz gut, mit Jesus unterwegs zu sein, aber eigentlich konnte ich meinen Motor nur noch aufheulen lassen. Der heulte auch auf und ich konnte Gas geben und der Spritverbrauch war wahrscheinlich auch da, aber ich kam überhaupt nicht mehr von der Stelle. Man war praktisch im Standgas. Da war kein Getriebe mehr drin, vielleicht hat mir das jemand ausgebaut oder die Kupplung wollte nicht mehr, wie auch immer. Mein Motor heulte nur noch auf. Irgendwas war kaputt und ich wollte es nicht wahrhaben. Kennst du das? Ich quälte also meinen geistlichen Motor, versuchte um jede Ecke meines Lebens zu kommen. Ja, aber da quietschte kein Reifen mehr, wie denn auch, weil ich fuhr ja gar nicht mehr. War alles weg, als ob jemand das Öl abgelassen hat. Nach außen versuchte ich aber den Charme und Schein eines Sportwagens zu simulieren, indem ich eben den Motor aufheulen lasse. So wie wir das als Christen auch manchmal tun. Dann tun wir so, wie fromm wir sind und geben Vollgas und bauen uns selbst so eine heile Welt auf, die aber praktisch gar nicht mehr da ist. Weil wir uns selbst für unfähig halten, am Ende aber nicht zu Jesus gehen. Und irgendwann gestand ich mir das ein und habe mich von Jesus nochmal neu korrigieren lassen. Das ist so, wenn du dann in die Werkstatt gehst und der Mann hinter dem Schalter, der guckt dann, oder beziehungsweise der Monteur, der guckt dann erstmalig in dieses Auto rein und dann erkennst du schon an dem Blick des Werkstattmanns, dass er denkt, Meine Güte, wieso kommt er denn jetzt erst? Warum war der nicht schon vor einem halben Jahr hier? Dann hätten wir das Problem viel einfacher lösen können. Jetzt ist es mehr kaputt. Jetzt dauert das länger. Jetzt müssen wir ein Teil austauschen für viel Geld. Also warum kommen wir nicht viel eher zu Jesus? Jesus möchte Nutzen an dir haben. Ich möchte all das Vorgeplänkel, was ich jetzt gebracht habe, gerne an einem Beispiel verdeutlichen. Und ich möchte mit euch, das ist, glaube ich, nicht so gut zu lesen, ich möchte mit euch einen kleinen Abschnitt aus der Bibel lesen, aus dem Johannesevangelium, Kapitel 6, Abvers 5 bis 14. Das sind also ein paar Verse. Ich versuche, die mal langsam vorzulesen, oder ich kann auch die nehmen, die hier angeboten werden. Als nun Jesus die Augen aufhob und sah, dass eine große Volksmenge zu ihm kommt, spricht er zu Philippus: Woher sollen wir Brote kaufen, dass diese essen? Dies sagte er aber, um ihn zu prüfen, denn er selbst wusste, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm: Für 200 Denare Brote reichen nicht für sie hin, dass jeder auch nur ein wenig bekomme. Einer von seinen Jüngern, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, spricht zu ihm: Es ist ein kleiner Junge hier. Der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Aber was ist das unter so vielen? Jesus sprach: Mach, dass die Leute sich lagern. Es war aber viel Gras an dem Ort. Es lagerten sich nun die Männer an Zahl etwa 5000. Jesus aber nahm die Brote und als er gedankt hatte, teilte er sie denen aus, die da lagerten. Ebenso auch von den Fischen, so viel sie wollten. Als sie aber gesättigt waren, spricht er zu seinen Jüngern: Sammelt die übrig gebliebenen Brocken, damit nichts umkomme. Sie sammelten nun und füllten 12 Handkörbe mit Brocken von den 5 Gerstenbroten, welche denen, die gegessen hatten, übrig blieben. Als nun die Leute das Zeichen sahen, das Jesus da tat, sprachen sie: Dieser ist wahrhaftig der Prophet, der in die Welt kommen soll. Ein kleiner Junge wird hier zum Dreh- und Angelpunkt einer ganz großen Geschichte. Ein Wunder, dass hier am Ende mehr als 5000 Menschen satt macht. 5000 Menschen, die hier sich lagern, wahrscheinlich waren es mehr, sind ja nur die Männer erwähnt. Bleiben wir jetzt mal bei der Zahl 5000, könnten wahrscheinlich auch doppelt so viel gewesen sein, die hier durch 5 Brote und 2 Fische satt gemacht wurden. Ich war heute Morgen schnell beim Bäcker. Ich habe hier 5 Brötchen und 2 Fische. Wer möchte jetzt Fisch haben? Keiner, ne? Habe ich mir gedacht. Ist ja auch nicht der ganze Fisch drin, ist ja ein Thunfisch, denke ich mal. Die sind, glaube ich, ein bisschen größer, die passen gar nicht hier rein, aber soll ja auch nur das Symbol sein. Und hier, kein Scherz, 5, knistern nicht mehr, sind jetzt schon länger in der Tüte, 5 Brötchen. Ihr seid, grob geschätzt, 150, würde ich mal tippen. Dort saßen 5000. Oder mehr. Wer übrigens gleich ein Brötchen haben möchte, der kann sich gerne eins wegnehmen. Dieser Junge, der wurde hier zur Geschichte. Denke an den Motor. Ich möchte immer noch mal die Parallele herstellen. Unser Motor, unser Antrieb kann es sein, Dinge zu vollbringen, von denen du gar nicht glaubst, dass die wirklich so einen grandiosen Erfolg und solch ein unfassbares Ergebnis haben können. Schlüpfen wir für einen Augenblick in die Rolle der Jünger. Lassen uns diese Geschichte, wie sie jetzt hier vorne angebeamt ist, die ihr mitgelesen oder mitgehört habt. Lassen wir uns diese Geschichte mal wie so ein Film bitte ganz kurz, ein paar Minuten, so am inneren Auge vorbeiziehen. Schlüpfen wir in die Rolle der Jünger. Sie beobachten jetzt den ganzen Tag, sind auch mit dem Herrn unterwegs, ja, wie also jetzt in dem Augenblick, ist schon Abend geworden, wird auch schon dunkel, wird auch ein bisschen schattig, ist auch ungemütlich, ja, die haben auch irgendwie keine Lust mehr. Jetzt sind die den ganzen Tag mit Jesus unterwegs, jetzt sind da 5000 Männer oder eben auch mehr Menschen, sagen wir mal jetzt so. Und jetzt sagen die, weil die Geschichte wird ja in allen vier Evangelien wird diese Geschichte erwähnt, in unterschiedlicher Art und Weise. Ich empfehle wirklich, die mal nachzulesen. Da sind Nuancen drin, die sind sehr interessant. Und hier sagt jetzt, zum Beispiel in Matthäus 14, das steht hier gar nicht, in Matthäus 14 wird die Geschichte auch erzählt, und da sagen die Jünger, hör mal, der Ort hier ist öde, also ist recht uncool hier, würde man heute vielleicht sagen, ist langweilig, ist... Der ist total unpraktisch, lass uns hier abhauen. Der Ort ist öde und die Zeit ist schon vorgeschritten. Entlass die Volksmengen, dass sie hingehen in die Dörfer und sich was zu essen kaufen. Also sieh mal zu, dass die jetzt hier abhauen. Guck dir das mal an, das sind 5000, wie sollen wir das denn machen? Wird schon Abend, ich will ja auch mal Feierabend haben, bin den ganzen Tag mit dir unterwegs. Lieber Herr Jesus, ich kann nicht mehr. Lass mich jetzt mal in Ruhe. Jetzt ist Füße hochlegen angesagt. Sofa. Glotze. Chipstüte. Versteht, was ich meine, ja? Also dieses Geistliche hört hier plötzlich auf. Und Jesus, was macht er? Das ist der Hammer, ne? Der Herr Jesus sagt, dass sie doch bitte diese Menschen satt machen sollen. Sie sollen denen was zu essen geben. Die sollen denen was zu essen geben. So werden die geguckt haben, etwa. Charakter, habe ich neulich gelesen, Charakter ist das, was vom Menschen übrig bleibt, wenn es unbequem wird. Ich glaube, diese 12 Jünger, die mit dem Herrn da unterwegs waren, die hatten alle, die meisten jedenfalls, ich hätte keine Lust mehr gehabt. Die haben wahrscheinlich auch keine Lust mehr gehabt. Die waren den ganzen Tag unterwegs, die haben eine Menge erlebt. Und jetzt kommt diese Sache. Und dann sagt der Herr Jesus zu denen, hör mal, seht mal zu, dass die was zu essen kriegen. Wie soll das bitteschön funktionieren? Der Herr Jesus stellt die Jünger also vor eine besondere Herausforderung. 5 Brote, 2 Fische, die sie noch nicht hatten. Die wussten ja zu dem Augenblick gar nicht, dass da so jemand rumrennt. Und deswegen kommt dann plötzlich der Andreas auf die Idee und sagt, hör mal, hier ist ein kleiner Junge, der hat in so einem Körbchen, 5 Brote und 2 Fische. Aber ist eigentlich viel zu wenig. Hätte ich mir auch sparen können, den Satz. So denken wir manchmal auch, dass wir eine Idee haben und dann sagen, ach, klappt sowieso nicht, kann gar nicht. Und wir rechnen nicht damit, was Jesus daraus machen kann. 5000 durch 12 übrigens, ich weiß nicht, wer gut im Kopf rechnen ist, 5000 durch 12 ist auf jeden Fall mehr als 400. Jeder von den Jüngern hatte 400 Menschen, Männer, jetzt satt zu machen. Ich habe hier nur, wie gesagt, etwa 150, vielleicht ein paar weniger. Und die hatten nicht alle 5 Brote und 2 Fische. Und an genau dieser Stelle beginnt eigentlich unsere Lektion. Denn immer dann, wenn wir mit den Kräften am Ende sind, genau dann, wenn unser Motor nur noch laut aufheulen, aber keine Leistung mehr bringt, dann kommt Jesus ins Spiel. Nicht vorher. Weil solange wir noch aus den eigenen Kräften etwas tun können und glauben, es auch zu bewerkstelligen, spannen wir ja quasi oder sperren wir Jesus ja aus. Und sagen ihm, hör mal, warte mal noch, du kannst hier in Pool Position bleiben. Also wenn noch schlimmer wird, dann komme ich auf dich zurück, aber im Augenblick geht's noch. Das ist aber, glaube ich, die falsche Denkweise. Ich war jetzt mehrfach im letzten Jahr, muss man sagen, auf sogenannten Charakterwochenenden heißen die. Da trägt man am Ende voller Stolz ein solches Shirt. Zwei davon sitzen hier. Mein Sohn und der Dominik, die waren dieses Jahr auch wieder dabei. Und Charakterwochenende heißt, da werden junge Männer, in dem Fall geht es tatsächlich nur Männer, gibt aber auch die weibliche Fassung davon übrigens. Meine Tochter war auch bei einem ähnlichen Event und hat auch ein rotes Shirt heute an, wie sich das gehört. Ich habe es jetzt heute nicht angezogen, weil ich dachte, der Dresscode mit Schlips und Anzug ist irgendwie besser. Aber diese Wochenenden, die fordern die Teilnehmer auch heraus. Und das ist kein Outdoor-Event mit Bier aus der Dose und so, sondern da geht es darum, den Charakter zu erkennen. Und der beginnt erst dann, dieses Wochenende beginnt in dem Augenblick, wenn ich eigentlich keine Lust mehr habe. Wenn ich eigentlich nicht mehr kann. Wenn ich mit den Kräften, mit meinen Kräften am Ende bin. Dann beginnt dieses Wochenende. Und die Jünger hatten hier, in diesem Augenblick, war deren ganz spezielles, ganz eigenes, kleines Charakterwochenende. Indem der Herr ihnen sagt, hör mal, macht ihn bitte mal satt. Da sagen die, hallo, wie soll ich das denn machen? Dann haben die sich in den Kreis gestellt, dann haben sie gedacht, hast du das gehört? Wie soll man das schaffen? Wer weiß, welche Gedanken die jetzt hatten. Ich weiß nicht, welche Gedanken du jetzt hättest. Wenn ich jetzt einem von euch sagen möchte, sieh mal bitte zu, in 10 Minuten muss halt fertig sein, dann müssen wir hier alle gemeinsam schön lecker eine Suppe essen. Dann wirst du auch sagen, du, das kriege ich nicht hin. Ja doch, musst du. Lass dir was einfallen. So herausfordernd kann Jesus sein. Und er wusste aber, was er tun wollte. Ich kann nochmal zurückspulen. Dies sagte er, Vers 6, um ihn zu prüfen, denn er selbst wusste ja, was er wollte. Der Jesus hat ja schon den Plan. Und er möchte uns aber herausfordern. Er möchte uns zeigen, du hör mal, schmeiß mal deinen Motor an und tritt mal aufs Gaspedal. Und ich helfe dir, dass du richtig in Schwung kommst. Und jetzt hat der Andreas diese Idee mit diesen, das heißt, erstmal sieht er die ja gar nicht. Er denkt ja erstmal in Geld. Würden wir ja auch machen. Jetzt hat er also überlegt, wie viel brauchen wir wohl, um jetzt hier 5000 Menschen satt zu machen. Dann kommt er auf eine Summe von 200 Denare. Ich habe jetzt neulich mal gegoogelt. 200 Denare sind, vorsichtig geschätzt, etwa das Jahresgehalt zum damaligen Zeitpunkt eines Soldaten. Ich habe das jetzt mal auf heute umgemünzt und einfach mal 30.000 Euro, vielleicht 40.000 Euro angenommen. So als Jahresgehalt. Ich weiß nicht, was ein Soldat verdient, ist ja wahrscheinlich auch unterschiedlich. Also ein ganzes Jahresgehalt, setz von mir aus dein Jahresgehalt ein. Und das sagt der Andreas, er sagt, oder beziehungsweise der Philippus sagt, mal, wo sollen wir denn jetzt die ganze Kohle herholen? Geht nicht. Der Herr Jesus möchte, dass wir nicht mehr wissen, wie es geht. Und dann kommt er ins Spiel. Dann hat der Andreas diese grandiose Idee von den 5 Broten und 2 Fischen, verwirft die gleich wieder und der Jesus greift sie auf. Am Ende sind alle satt. Und die Jünger, das sind nämlich die, die eigentlich die Profis sind. Das sind die, die mit dem Herrn unterwegs waren den ganzen Tag. Haben die anderen Leute bestimmt drauf geguckt. Aber komm mal her, die sind den ganzen Tag mit Jesus unterwegs. Junge, Junge, das möchte ich auch mal sein. Und jetzt müssen die Jünger eingestehen, wir haben es nicht drauf. Wir schaffen es nicht. Sie stehen mit leeren Händen da. Und das Schwierigste war vermutlich für die Jünger und ist für dich vielleicht auch, zuzugeben, leere Hände zu haben. Dann kommt die Nummer mit der Brotvermehrung, die ich jetzt gar nicht erklären kann, weil sie so wunderbar ist. Am Ende werden alle satt. Szenenwechsel. Wir schlüpfen jetzt bitte ganz kurz in die Rolle des Jungen. Was hat der wohl gedacht? Der war wahrscheinlich ganz froh, dass er so nah bei Jesus war, bei den Jüngern. Hat sich da irgendwie reingemogelt als so ein kleiner Bursche. Ich weiß ja nicht, wie alt er war. Hatte seinen Korb noch dabei. Hat sich ja nichts Dummes dabei gedacht. Ich habe 5 Brote, 2 Fische. Kann man ja mal gebrauchen. Vielleicht war der gerade vom Einkaufen gekommen, sollte die zu Hause abliefern. Frische, knusprige Brötchen. Oder Brote. Jetzt steht er da in der Menge und dann kommt einer auf die Idee, er hört schon den kleinen Jungen, fühlt sich fast angesprochen, hier ist einer, der hat 5 Brote und 2 Fische. Oha, jetzt geht's mir an meine Brote und Fische. Stopp mal Leute, hat er vielleicht gedacht, das sind meine Brote und meine Fische. Wenn ich die jetzt abgebe, dann kriege ich zu Hause einen Mordstress, meine Eltern warten drauf, meine Familie will ja auch satt werden. Dann schieben wir ja alle Hunger. Oder war er am Ende, und das vermute ich, der glücklichste Junge überhaupt, weil es seine Brote waren und seine Fische, die jetzt hier in dieser Weise 5000 Menschen satt gemacht haben. Stellt euch vor, der kommt nach Hause und sagt, Mama, ich muss dir eine Story erzählen. Glaubst du nicht? Solche Geschichten möchte Jesus in unser Leben schreiben. Er möchte gerne, dass wir staunen über ihn und dass wir erkennen, boah, hätte ich nicht für möglich gehalten, dass sowas funktioniert und es funktioniert tatsächlich. Wie oft fühlst du dich wie der kleine Junge? Der glaubt, das reicht nicht. Wir müssen den Mut haben, Jesus unsere kleine Kraft anzubieten. So wie Andreas das gemacht hat, so wie der Junge es gemacht hat, so wie es letztlich alle Jünger gemacht haben. Die mussten mit leeren Händen zu Jesus gehen. Er hat sie gefüllt, sie sind zu den Leuten gegangen, sie kamen mit leeren Händen zurück und so weiter. Es war so eine Art Pendelverkehr. Wenn du in die Inspektion zu Jesus gehst, dann kann ich dir versprechen, aus eigenem Erleben, also versprechen nicht, aber ich kann es aus eigenem Erleben bezeugen, dann wirst du merken, wie er aus deinem Leben etwas wirklich Neues machen kann. Er möchte, und jetzt komme ich auf den Eingangsvers zurück, er möchte Nutzen an dir haben. Ich habe eine kleine Geschichte, ganz zum Schluss, dann bin ich auch fertig. Schon eine Zeit her, da habe ich mal mit einem Nachbarn darüber gesprochen, über meine Überzeugung als Christ und was das für mich bedeutet, dass ich an Jesus glaube, dass ich die Bibel lese, dass wir in eine Gemeinde gehen und so weiter und so fort, alles, was damit zusammenhängt. Und dann kamen wir so ins Gespräch und dann hat er mir eine Frage gestellt. Dann hat er gesagt, sag mal, was habe ich eigentlich davon, wenn ich an Jesus glaube? Die Frage hat er mir gestellt. Habe ich drüber nachgedacht. Ich hatte da keine, so spontan war ich echt überfordert. Ich denke, was ist das für eine blöde Frage? Und hinterher war mir klar, die Frage ist das Problem. Denn die Frage muss lauten, was hat Jesus davon, wenn ich an ihn glaube? Nicht, was habe ich davon? Um mich geht's da gar nicht. Weil Jesus möchte doch mein Potenzial ausschöpfen. Er möchte meinen Motor auf Höchstleistung bringen und möchte meine Fähigkeiten voll einsetzen. Jesus möchte Nutzen an dir haben. Zum Abschluss ein Vers aus Epheser 2, Vers 10. Da heißt es, denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es zu tun, oder an uns ist es nun, Entschuldigung, das Vorbereitete auszuführen. So steht's hier in meiner Übersetzung. Ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass dein Motor anspringt, dass du Gas geben kannst. Und wenn du merkst, du musst mal in die Inspektion, dann kennst du ja jetzt die Werkstatt. Ich wünsche dir dazu Gottes Segen. Amen.